Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Was kann ich für einen guten Schlaf tun, liebe Frau Dr. Holzinger? Ja, das Thema Schlafen, nicht durchschlafen können, immer wieder aufwachen etc. begleitet, ich glaube, gerade uns Frauen in unserem Leben sehr, sehr lange und sehr häufig. Zunächst ist es einfach in der Phase, in der unsere Kinder klein sind und nicht durchschlafen, dass wir immer wieder aufwachen, in der Nacht aus dem Schlaf geholt werden und uns dann mit dem Einschlafen schwer tun und den ganzen Tag diese bleierne Müdigkeit da ist. Ja, und so rund um die Wechseljahre, da kommt dann das Thema Schlafen auch wieder auf uns zu, dass wir schlechter durchschlafen können, dass die Schlafqualität immer schlechter wird. Und ich habe heute mit einer Expertin, mit der Frau Dr. Holzinger, genau zu diesem Thema gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was können wir denn tun, um unsere Schlafqualität tatsächlich zu verbessern? Und welche Phasen des Schlafes gibt es eigentlich? Und welche der einzelnen Phasen ist wofür zuständig? Hör rein in diese wirklich sehr, sehr spannende Episode. Liebe Frau Dr. Holzinger, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei mir im Podcast zu Gast sind und mit mir über das Thema Schlaf sprechen möchten oder werden. Können Sie vielleicht genau erklären, was Ihre Aufgabe genau ist?
Ja, liebe Frau Dach, ich freue mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung. Meine Aufgabe ist vielfältig. Was meinen Sie denn? Welche Aufgabe soll ich denn beschreiben?
Bei Ihrer Signatur steht zum Beispiel Institut für Bewusstseins- und Traumforschung. Was können sich meine Zuhörerinnen alleine schon darunter vorstellen?
Danke, dass Sie gerade darüber fragen. Denn das Institut ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ich habe es mit Kollegen 1989 gegründet.
Ein paar Jahre her.
Jetzt ein bisschen her, ja. Also ich habe meinen Studienaufenthalt in Stanford zurückgekehrt bin, da habe ich ja das luzide Träumen versucht, von der Hirnphysiologie her und der Psychophysiologie her insgesamt zu erkunden. Damals hat man nur ganz wenig Elektroden zur Verfügung gehabt, aber es war Stanford der einzige Ort, an dem man das überhaupt punkto Grundlagenforschung damals untersuchen konnte. Und das war mit der Hilfe von Stephen LaBerge im Schlaflabor von William Dement, einem der Pioniere der Schlafmedizin überhaupt. William Dement war dabei, wie der REM-Schlaf entdeckt wurde, 1930. Und er hat eben die größte Schlafklinik damals weltweit aufgebaut. Die war eben an der Stanford-Universität und er selber war ein Pionier aus ganzem Herzen und so auch Stephen LaBerge und so war ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich von den beiden eigentlich in die Welt der Schlafforschung und Schlafmedizin hereingeholt worden bin. Und so war es auch so, dass ich dann nicht anders konnte, als da weiterzumachen. Und als ich dann eben zum ersten Mal von dort nach Wien zurückgekommen bin, das war 1988 habe ich die Studie durchgeführt, war mir klar, dass man das in Österreich und in Europa nicht untersuchen kann, weil es an niemand glaubt, weil es viel zu innovativ war.
Weil es einfach zu neu ist. Ne? Wenn es zu neu ist, dann kann es das ja eigentlich auch gar nicht geben. Ne?
Bei uns. Richtig, richtig, richtig. Und daher habe ich das Non-Profit-Institut, Institut für Bewusstseins- und Traumforschung, gegründet in der Hoffnung, dass wir Fördergelder bekommen werden.
Aber Sie sind von Ihrer Ausbildung her Psychologin?
Genau, ich habe das gemacht als Dissertation, das ist diese Studie, von der ich gerade erzählt habe, für Psychologie. Mhm. Ich hatte gerade mein Masterstudium beendet gehabt und da ging es um Rhythmus und um Musik und um Gestalttheorie und dass man dieses Kippen, das man kennt, alte Frau, junge Frau, vom Visuellen her.
Ja, das Kippbild, ja.
Auch im Akustischen kann, dass es dort in diesem Sinn das auch gibt, das wusste ich, weil ich selber Musik gespielt habe in verschiedensten Gruppen und mich Rhythmen damals auch fasziniert haben. Und das Witzige ist, dass ja Rhythmus auch eine Riesenrolle in der Schlafforschung spielt, allerdings ein bisschen anders. Aber ich, damals hatte ich schon auch meine Therapieausbildung begonnen, also gestalttheoretisch orientierte Psychotherapie. Das war in Deutschland und einer der Gestalttheoretiker, die dort vorgetragen haben, war Paul Thole, der das Klarträumen entwickelt hatte. Und das ist eben ein anderes Wort fürs luzide Träumen. Und das luzide Träumen oder Lucid Dreaming war das, was Stephen LaBerge begonnen hatte zu erforschen, eben in Stanford, und er hat aber ein Schlaflabor gehabt, er hat auch ein psychologisches Labor gehabt und daher war es bei ihm möglich, das zu tun, da eben Grundlagenforschung zu machen.
Was können wir uns unter dem luziden Träumen vorstellen? Für alle, die noch nicht so tief in der Materie drinnen sind.
Das sind Träume, in denen man erkennt, dass man träumt und auch noch Entscheidungen treffen kann. Jetzt boomt es jedenfalls im Internet und da gibt es die Idee, dass das ist wie virtuelle Realität, was es nicht ist natürlich, sondern es ist die eigene Traumwelt, die schon deutlich, ich sage einmal, bestimmender ist. Die Psychodynamik ist, die verschiedenste psychotherapeutische Schulen annehmen, aber uns jedenfalls sehr, sehr prägt. Und uns auch wissen lässt, wie es uns geht und was so los ist und was wir brauchen. Und ist eben kein einfaches Videospiel oder so, ne? Dass man halt jetzt mit irgendeiner Brille dann da drinnen rumfuhrwerkt, das ist schon was deutlich Wertvolleres noch, natürlich, ja.
Mittlerweile beschäftigt sich ja auch die Laienliteratur immer mehr mit dem Thema Schlaf. Es wird Schlaf eigentlich auch für Laien immer einfacher aufbereitet. Ich lese zum Beispiel gerade einen Roman, der heißt Der längste Schlaf. Ja, ich weiß nicht, ob Sie von dem gehört haben. Ist auch ganz, ganz spannend. Und in diesem Roman ist eine Schlafforscherin, die aber selber nicht schlafen kann, aufgrund vergangener Geschichte. Also ganz, ganz spannend, dass wir heute dieses Interview führen, weil ich gerade von diesem Roman ziemlich gefesselt bin.
Freut mich, klingt ein bisschen nach Dornröschen, ne?
Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, das kann ich Ihnen das nächste Mal erzählen. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, dass die REM-Schlafphase erst erforscht worden ist, aber vielleicht möchten Sie uns ein bisschen erklären, welche Schlafphasen wir denn eigentlich haben. Mittlerweile kann man ja die Schlafphasen auch tracken mit Fitnessuhren, mit Whoop-Bändern, mit Aura-Ringen etc. Aber was sagt uns das eigentlich aus, diese einzelnen Schlafphasen?
Also ich habe die Erklärung der Schlafphasen auch als wesentlichen Bestandteil in unserem Schlafcoaching etabliert, weil ich immer davon ausgehe, dass man sich am besten helfen kann, wenn man weiß, in etwa jedenfalls weiß, was mit einem gerade passiert. Ja? Ich sage mal, unser Bewusstsein zieht sich ja normalerweise zurück, wenn wir schlafen, nur nicht so ganz, wie man es eigentlich glaubt. Ne?
Apropos, da, ne?
Sie das träumen, ne? Weil da ist quasi das Bewusstsein wieder aufgeteilt, ne? Wenn man weiß, dass man träumt und so weiter, sich orientieren kann etc. Dann gibt es noch andere Themen, die da auch vorkommen, während man schläft. Aber zu einem großen Teil hat sich das zurückgezogen. Und daher weiß man eben auch nicht wirklich, was mit einem so vor sich geht. Daher erkläre ich das sehr gerne. Es ist aber sehr komplex, denn die Schlafphasen laufen eigentlich in Zyklen, in sogenannten Schlafzyklen, die circa 1,5 Stunden dauern. Und in einem Zyklus durchlaufen wir eine Runde von allen Schlafstadien. Und diese Schlafstadien ist erstmal das Einschlafen, dann ist ein Übergangsstadium, dann kommt der Tiefschlaf. Weil es ein Zyklus ist, kommt dann ein Übergangsstadium. Und wenn man wieder einschlafen würde, kommt jetzt eben der berühmte REM-Schlaf, der Schlaf der schnellen Augenbewegungen. Und nach dem REM-Schlaf wacht man meistens mal kurz auf. Erst nach einer Runde, die circa 1,5 Stunden dauert.
Dann ist quasi diese Runde abgeschlossen und dann würde man kurz mal aufwachen, weil man diesen Zyklus abgeschlossen hat.
Naja, weil man sich mal umdreht und bevor man so den nächsten Zyklus abtaucht. Kommt sehr häufig vor, dass man kurz aufwacht. Das erkläre ich deshalb und das ist deshalb so wichtig, weil es wichtig ist zu wissen, immer wieder mal aufwachen ist ganz normal. Nur halt nicht dauernd aufwachen. Ne? Das wäre nicht so ideal und nicht erholsam. Und dieses Aufwachen nach so einem Zyklus ist so kurz, dass man es kaum bemerkt oder nicht bemerkt. Meistens bemerken es die Leute, wenn drei so Zyklen durchlaufen wurden, also nach 4,5 Stunden. Ist oft ein beliebter Komplaint der Leute, dass man dann sich eventuell schwer tut, wieder einzuschlafen. Das liegt daran, ne? Dass diese Schlafzyklen nicht unabhängig voneinander sind, sondern ein Zyklus sozusagen baut auf den vorherigen auf. Denn im ersten Zyklus, wenn wir optimal, also zur optimalen Zeit schlafen gehen, verbringen wir die meiste Zeit im Tiefschlaf. Ganz kurz nur im REM-Schlaf. Und von Zyklus zu Zyklus wird der Tiefschlaf kürzer und der REM-Schlaf länger. So dass wir eigentlich nach drei solchen Runden mehr oder weniger den Tiefschlaf bereits abgearbeitet hat.
Deswegen ist es wichtig, dass man ausreichend lang schläft, oder? Denn sonst, wenn ich zu kurz schlafe, dann kann ich ja nicht alle diese Zyklen durchmachen. Da fehlt mir ja am Ende etwas.
Ja und nein, aber im Prinzip ja.
So ganz einfach ausgedrückt.
Ja. Und deshalb wird auch mehr und mehr, vor allem von der Universität Freiburg und das völlig zu Recht, großartige Forscher, das Nicht-Schlafen-Können, die sogenannte Ein- und Durchschlafstörung, mehr und mehr als eine eigentliche REM-Schlafstörung gesehen. Denn die letzten zwei Zyklen, wenn man so will, ne, also 5 solcher Zyklen braucht man Daumen mal B, damit man 7,5 Stunden schlaft, die berühmten 7 bis 9 Stunden, die ja für Erwachsene empfohlen sind. Und da hätte man also in den letzten zwei Zyklen, das heißt in den letzten etwa 3 Stunden, hauptsächlich im Schlaf. Und die, die dann nicht mehr einschlafen können, nach 4,5 oder 5 Stunden oder so, vermissen eben den REM-Schlaf. Oder versäumen eben den REM-Schlaf, den größten Teil des REM-Schlafs.
Weil es nicht mehr ausgeht, ja.
Genau. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, der Tiefschlaf ist dafür, der REM-Schlaf ist dafür. Ich sage mal ganz grob und sehr verallgemeinernd, der Tiefschlaf, so gehen wir davon aus, hat die Aufgabe, uns körperlich zu regenerieren, also richtig auch das Hirn zu waschen, wie manche Kollegen heute.
Einfach mal schön durchsäubern und regenerieren, ja.
Sozusagen. Und der REM-Schlaf, soweit man weiß, hat die Aufgabe der sogenannten Gefühlsregulation. Also das heißt, damit es mir wirklich gut geht, damit ich mich gut fühle, brauche ich einen REM-Schlaf. Mhm. Ich kann schon auskommen mit Non-REM-Schlaf oder Tiefschlaf, aber das Gefühl, ich bin ausgeruht, mir geht's gut, ich bin ganz bei mir, kann mich gut konzentrieren, ich kann jetzt mich wieder gut an Dinge erinnern. Also weiß auch, dass ich gut lernen kann, weil ich weiß, dass ich mich erinnern können werde.
Dass ich die Konzentrationsfähigkeit einfach...
Genau. Dazu braucht man eben den REM-Schlaf noch. Mhm. Wahrscheinlich für ganz viele andere Sachen auch.
Auch noch, aber das wissen wir nicht. Ja. Aber was passiert dann mit uns körperlich, wenn wir unter Schlafmangel leiden? Ne? Weil ich habe das Gefühl, das wird immer mehr berichtet und es wird auch immer sehr oft unterschätzt, wie wichtig der Schlaf ist. Also wir reden von der Bewegung, das ist mein Thema, und der Ernährung, aber vergessen oft, dass wir über den Schlaf eine ganz große, haben Sie auch gerade gesagt, Regenerationsfähigkeit haben. Ja. Wozu führt so ein permanenter Schlafmangel?
Vielleicht sollen wir lieber davon reden, zuerst mal, wozu man Schlaf überhaupt braucht.
Ja, vielleicht fangen wir da an. Genau, wozu brauchen wir Schlaf eigentlich?
Ja. Also ganz ehrlich, Lefertrach, Schlaf braucht man, damit man leben können.
Ja, das ist eigentlich total essentiell, oder?
Ja, deshalb habe ich das erste Buch getauft, wer wach sein will, muss schlafen. Ne? Weil es ist so, wir regenerieren uns vollständig, Körper, Geist und Seele. Und haben da Gott sei Dank so gut eingebaut, dass wir sehr gut kompensieren können. Also wenn wir aber wenig geschlafen haben, zu wenig geschlafen haben, eine Phase hatten, wo es nicht so gut war, wird das alles gut wiederhergestellt. Kritisch, sehr kritisch wird es, wenn Schlafmangel, wie Sie gerade gesagt haben, chronisch wird. Also über Monate, vielleicht Jahre hinweg zu wenig geschlafen wird, weil wir dann weniger gut unser Immunsystem wiederherstellen können, unsere Laune wiederherstellen können, unsere Konzentrationsfähigkeit wiederherstellen können, unseren Stoffwechsel wiederherstellen können und unsere Zellzusammensetzung wiederherstellen können. Und das, ja, bewirkt, dass man je nach Veranlagung vermutlich und je nach Verlust von Schlafstadium entweder langfristig, ja, jetzt möchte ich keine Angst machen, aber wenn es um langfristig geht, ja, es geht um Jahre, teils Jahrzehnte, eher eine Demenz entwickeln, eher Parkinson entwickeln, Diabetes relativ rasch entwickeln,
weil die Insulinresistenzen auch relativ schnell da sind, ne, wenn ich nicht schlafe.
Jetzt mit dem Diabetes, ja. Ja, Herz-Kreislauf-Beschwerden bekommen, Bluthochdruck bekommen, ja, Herzinsuffizienz.
Alle unsere Zivilisationskrankheiten auch mit ausgelöst durch einen chronischen Schlafmangel. Ab wann sprechen wir von einem chronischen Schlafmangel? Sie haben Jahre gesagt. Kann man das irgendwie festmachen? Ich habe das Gefühl, viele Personen nehmen das jetzt einfach schon so als gegeben, dass sie über Jahrzehnte eigentlich nicht wirklich viel schlafen und haben sich mit dieser Situation fast abgefunden.
Ja, das stimmt, weil man kann sich das, und das ist ja diese unglaubliche Adaptationsfähigkeit, die der Schlaf hat oder die wir punkto Schlaf haben, quasi auch angewöhnen. Ne? Wir reden dann von sogenannten habituellen Kurzschläfern, ne? Weil so viele Leute sagen, oh ja, ich brauche nur 4,5 Stunden, nach 4 Stunden bin ich ausgeruht.
Muss ja reichen und dann ist schon wieder fertig, ja.
Es war auch eine Weile modern, das zu machen, oder galt als, ich bin über drüber, der Überflieger und ich kann alles, ne? Also wir wissen heute, dass das schon auch Spuren hinterlässt, die man nicht will und aber langfristig halt. Ne? Also Jahre. Die Jahre zu bestimmen, tut mir sehr schwer. Das kann ich so nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, wenn jemand über einen Zeitraum von 3 Monaten, 3 bis 4 Mal pro Woche gar nicht oder sehr schlecht schläft, dann würde man von einer klinisch relevanten Ein- und Durchschlafstörung sprechen. Okay.
Das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt, ja, wo man dann wirklich für sich das mal aufzeichnet und dann zu Fachpersonal geht und einfach sagt, da sollte man etwas tun. Ne? Also das ist dann irgendwie
ja. Nur so. Ja, man sollte schon vorher was tun, ja. Weil es immer auch, gerade bei einer Durchschlafstörung, der Gewohnheitsfaktor oder sagen wir mal der Trainingsfaktor eine riesige Rolle spielt. Sprich, da hat man sich teilweise das schlechte Schlafen schon angewöhnt. Und das kann man sich wieder abgewöhnen, sagen wir vom Schlafcoaching, das wir ja auch in der Zwischenzeit entwickelt haben. Aber es ist halt mühsamer, als sich erst gar nicht anzugewöhnen.
Dass man recht, wie immer, es geht da mehr um die Prävention, ja, dass man wirklich sagt, so, da stimmt was nicht und da möchte ich mir rechtzeitig helfen lassen, da muss ich mir es nicht mehr abgewöhnen.
Also das heißt, gleich wenn ich merke, ich schlafe jetzt deutlich schlechter, wache irrsinnig oft auf. Und das Wichtige auch, es geht mir tagsüber nicht gut.
Genau, ich fühle mich erschöpft, kann mich nicht konzentrieren, meine Laune ist grenzwertig. Ja.
Die Glieder sind schwer, ich mache viel Fehler etc. Sollte man schon sofort gegensteuern eigentlich. Ja.
Ich beschäftige mich viel mit Frauengesundheit, lese viele Artikel zum Thema Frauengesundheit und auch dem Thema Frauen und Alkohol. Und leider zeigen uns die Daten, dass Frauen vermehrt zum Alkohol greifen. Ja, jetzt gibt es natürlich auch für Männer die schädigende Wirkung vom Alkohol. Alkohol ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen ein... ja, romantisiert, habe ich das Gefühl. Ne? Also das gehört irgendwie in unsere Kultur dazu. Aber Sie können mir wahrscheinlich bestätigen, dass Alkohol auch einige negative Auswirkungen auf unseren Schlaf hat, oder?
Vielen Dank, dass Sie gerade dieses Thema hier ansprechen und damit auch bewusst machen. Denn in meiner psychotherapeutischen Praxis und Praxis des Schlafcoachings treffe ich immer mehr Menschen, genauso wie Sie gesagt haben, wo es ganz selbstverständlich ist.
Ja,
ein Achtel oder sogar die Damen weniger als die Herren vielleicht ein Krügerl oder zwei, wenn man mal gehört hat. Und leider hat es meinem Kollegen auch gegeben, der ja so gesagt hat, das Bier entspannt und das wäre gesund.
Genau, es ist oft dieser Entspannungsfaktor nach einem Tag, trinke ich einige Gläser Rotwein. Viele Damen berichten, ja, am Vormittag sitzt man schon zusammen und nimmt 1, 2 Aperol Spritz. Also ich könnte danach ja gar nichts mehr machen, aber das, glaube ich, gewöhnt man sich wahrscheinlich auch so an. Ja.
Das ist teils Gewohnheit einerseits und andererseits manches Mal leider Gottes auch ein Ort Selbstmedikationsversuch, zum Beispiel gerade dann, wenn man im Netz schlafen kann, ne? Weil man hat es irgendwie gehört, ein Achtel oder 2 Rot und schlaf besser. Die Wahrheit ist, dass eigentlich Alkohol ähnlich wirkt wie ein Schlafmittel oder bestimmte Schlafmittel dämpfend. Das kann schon dazu führen, dass man so subjektiv einen Eindruck hat, dass man schnell eingeschlafen ist. Aber was die Folge ist, ist, dass die Schlafstadien sich nicht so gut ausprägen können oder entfalten können, weil es halt alles gedämpft ist. Das betrifft den Tiefschlaf, das betrifft den REM-Schlaf, das betrifft den Erholungswert des Schlafes insgesamt, weil Alkohol halt auch noch 4,5 Stunden mehr oder weniger abgebaut wird und man dann versucht, das, was man nicht gehabt hat, zum Beispiel REM, nachzuholen. Wir sprechen vom REM-Rebound, was wiederum dazu führt, dass der Schlaf erst recht fragmentiert wird, diese schönen Phasen, von denen wir vorher gesprochen haben, sich so nicht entwickeln können und man dann ja vielleicht nur 7 Stunden geschlafen hat, aber völlig verkatert oder jedenfalls nicht gut ausgeruht, dann halt in den nächsten Tag steigt.
Also diese regenerative Phase ist eigentlich nicht da, ne?
Schlechter da, schon da, aber nicht so
viel, viel geringer. Genau.
Inzwischen liest man es ja auch immer wieder, dass das, was man glaubt hat, ein Achtel Rot prinzipiell für Herzgesundheit und so weiter eben auch gar nicht gut, ne? Dass das so nicht ist.
Eigentlich glaube ich noch immer sehr gerne an dieser Studie fest als Rechtfertigung für das Glaser, aber da wissen wir mittlerweile, dass das im Prinzip gar nicht stimmt. Ja.
Man muss leider verstehen, dass Alkohol ein Gift ist. Und ja, an manchen Tagen vielleicht auch ein schönes Gift, aber dass ich es halt auf nur manche Tage beschränken sollte und als Schlafmittel vollständig ungeeignet ist.
Ja, also das, was ich mir hoffe, diese Entspannung, den guten Schlaf, den ich dann finden möchte, oder das Betäuben insgesamt, weil ich Probleme habe, funktioniert in dem Sinn gar nicht, oder? Nur sehr kurz, nur sehr begrenzt, ja.
Betäuben, genau, ist ein sehr gutes Stichwort, wenn ich Probleme habe. Oder mir denke, ich brauche unbedingt was, ich muss mir irgendwas Gutes tun oder mir irgendwas zuführen, weil ich so einen Stress habe und so viel geleistet habe. Geht das Schlechteste, was man tun kann, weil man sich noch mehr hernimmt oder ja, eigentlich auch schädigt.
Wenn dem Körper noch mehr schadet eigentlich, als es eh diese Stresssituation ohne dies schon tut, ja.
Also man möge sich andere Goodies suchen, die man, mit denen man sich belohnt oder mit denen man dann irgendwie Energie sich wieder zuführt und nicht den Alkohol, bitte.
Zum Beispiel ja. Bewegung, da wären wir bei meinem Thema.
Ja, absolut, das ist gut, ja, ganz genau, völlig richtig. Mhm. Oder Massage, ja. Oder
einfach etwas Gutes tun, aber nicht zum Glas greifen, ja.
Nur zum apropos Glas, wir haben vom Rotwein gesprochen, der Weißwein und vor allem der Sekt oder der Prosecco, was vielleicht unter Damen besonders beliebt sein könnte, ist ein Aufputschmittel. Ja. Und putscht einen sozusagen auch im Schlaf noch auf und führt oft dazu, weil man gar nicht einschlafen kann. Oder
dass man einfach gar nicht einschlafen kann. Ne? Dann kommt man wieder zu einer geringeren Schlafphase per se. Ja. Und die ist dann aber auch noch schlecht, weil ich den Alkohol auch noch dazu habe. Also ich versuche mich da immer sehr dafür einzusetzen. Man erntet auch viel Kritik und wird auch ein bisschen belächelt, wenn man das sagt. Aber es sind einfach die Fakten, oder die wir hier aufzählen. Ja.
Nur etwas noch vielleicht, was uns vom Schlafcoaching her schon sehr wichtig ist, auch noch einmal ins Zentrum zu stellen, weil auch der Schlaf, ja, wenn alles, was man tut für den guten Schlaf, oft sehr langweilig klingt, ne? Da sagt dann jemand, na, pff, dann schlafe ich gut, dann lebe ich lang, aber ein furchtbar langweiliges Leben.
Mit
so ist es nicht, ja. Sondern es ist ganz wichtig zu verstehen, es geht darum, sich Gutes zu tun, sich gut zu tun. Dazu gehört schon auch einmal, dass ich einmal ausgehe. Das ist auch noch völlig in Ordnung und wunderbar. Hört was auf Freude haben im Leben und dann, wenn ich was trinke, dann trinke ich halt was und ist auch völlig in Ordnung. Nur das soll keine Dauerlösung sein und kein Dauerzustand.
Genau, es geht immer um die Regelmäßigkeit. Also es wird für niemand ein Problem sein, einmal ein Glas Prosecco beim Ausgehen zu trinken oder sollen es zwei sein. Aber wenn das zu einer Gewohnheit wird, dass es mehrmals in der Woche quasi schon zum guten Ton gehört, dann werde ich mich auf lange Sicht einfach damit nicht wirklich Gutes tun. Frau Dr. Holzinger, ich arbeite viel mit Frauen. Da haben wir ganz große Schlafthemen, dass ich bei meinen Beratungen immer wieder höre, der Schlaf kommt eigentlich viel zu kurz. Ja. Zuerst mit kleinen Kindern, wo der Schlaf immer wieder unterbrochen wird, man aufsteht, sich um die Kinder kümmert, dann nicht mehr so gut einschlafen kann. Dann, wenn wir beim Älterwerden der Frau sprechen, rund um die Wechseljahre, haben wir auch wieder ein großes Schlafthema, wo ich auch oft merke, dass Frauen das als normal bezeichnen, dass sie über Jahre gar nicht mehr schlafen können. Darüber haben wir vorher schon gesprochen. Was raten Sie hier? Was können wir Frauen tun?
Naja, am besten Sie kommen zu mir in ein Seminar oder
ja, zum Beispiel.
Oder zu einem Vortrag oder so. Ja. Aber seit Jahrzehnten renne ich herum und sage, es ist ganz, ganz entsetzlich. Wir kümmern uns um darum, dass die Babys schlafen und dass alles gut läuft und dass die Kinder sich gut entwickeln können. Und ja, das ist natürlich wunderbar, soll man auch, aber die Damen vergessen auf sich. Die jungen Mütter sind die, die einfach dann monatelang hellhörig den kleinsten Muxer vom Kind hören, die Geräusche der Baustelle womöglich vor dem Fenster nicht. Und viel zu wenig Schlaf kriegen und viel zu wenig tiefen Schlaf, erholsamen Schlaf bekommen, sich daran gewöhnen. Und so war es dann, dass in einer meiner ersten Gruppen zum Bewältigen von Schlafstörungen, mehr als 25 Jahre her, auch eine Dame drin war, sehr nette Dame, um die 50, die sagt, ich habe seit 23 Jahren Schlafstörungen.
Unfassbar.
Und ich sag, okay.
Also alt ist ihr Kind wahrscheinlich, ne?
Was war denn vor 23 Jahren? Ja, die Geburt meines Sohnes.
Oh mein Gott, wow.
Das bitte ganz wichtig für die Damen, dass man darauf aufmerksam macht, weil da kann man so schnell und so gut gegensteuern, wenn man das am Schirm hat sozusagen, dass man auch auf sich schauen soll und nicht nur aufs Kind und auch vielleicht vom Partner einfordern soll, dass er auch sich da einbringt, unbedingt, damit man selber da keine Schlafstörung sich angewöhnt.
Wie würde das konkret ausschauen? Sie sagen, es gibt Vorträge, wo man Schlafcoachings hat. So ein paar kleine Tipps, die Sie uns hier mitgeben können, unseren Zuhörerinnen?
Genau. Darum habe ich vorher gesagt, es klingt vielleicht langweilig und das ist es aber nicht. Man, es wird einem danken, dass man das, was man hat an Zeit dann oder Tages- oder Lebenszeit dann in vollen Zügen genießen kann, was man ja nicht kann, wenn man nicht schlaft. Also, ich sage mal, der Faktor langweilig ist, man möge bitte sehr erstmal herausfinden, welcher Typ man ist, nämlich Chronotyp, Abend-Morgen-Mensch, eher Abend-Morgen-Mensch und sein Leben, wenn es möglich ist, so einrichten, dass man eben auch dementsprechend zu den richtigen Uhrzeiten schlafen geht und aufsteht. Und das ist jetzt das, wo ich immer denke, also das kommt erstmal so langweilig rüber, immer zur selben Zeit. Sprich, die Regelmäßigkeit. Das ist das, was ich vorher meinte, mit den Rhythmen begegnen mir auch heutzutage.
Wir begegnen ihnen nicht nur in der Musik, sondern eigentlich auch wieder beim Schlaf. Ja.
Das so zu sehen, dass das ein Rhythmus ist, macht es gleich einmal weniger langweilig vielleicht. Mhm. Und der Rhythmus heißt ja auch im Takt sein, im Takt bleiben. Und der Rhythmus ist dann lebendig, wenn er manchmal ein bisschen abweicht. Also das darf sein, soll sein. Aber im Großen und Ganzen soll ich einen Rhythmus entwickeln und den halten. Und wenn ich da einmal eine Nacht eine Pause mache, ne, so in der Musik macht man eine kurze Pause, ist es wunderbar, wenn ich am nächsten Tag wieder im Takt bleibe.
Ja.
Dann selber eben einen schönen Rhythmus leben kann.
Nicht auch als Morgenmensch, wenn ich da einmal in der Woche sage, so, ich gehe ins Konzert und dann nachher noch irgendwo hin, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich bin einmal kurz aus dem Takt, aber komme die nächsten Tage einfach wieder in meine gewohnte Schlafenszeit.
Ganz genau, ganz genau. Und sich da so zu verstehen, heute für sehr wichtig, also essentiell eigentlich. Und es ist jedenfalls essentiell, diese Regelmäßigkeit. Das wissen wir. Das ist die berühmte innere Uhr, aus der sich ein eigener Forschungszweig entwickelt hat, aus der Schlafforschung heraus, nämlich die Chronobiologie, die Wissenschaft der Zeit oder Uhrzeit.
Mit der wir auch in der Bewegung arbeiten, weil auch hier
ja.
Es gibt die Morgensportler und die Abendsportler. Und es ist ganz schwierig. Man kann einfach auch mal, also ich bin zum Beispiel eine Abendsportlerin, ich kann schon auch einmal in der Früh laufen gehen. Das ist okay, aber regelmäßig würde das für mich nicht funktionieren, weil ich einfach eine Abendsportlerin bin. Und ich sage meinen Damen auch immer, hört auf das, was euer Körper da eigentlich sagt und zwingt ihm nicht immer einen Rhythmus auf, der gar nicht reinpasst. Ja.
Chronobiologie meines Wissens würde sowieso sagen, dass körperliche Aktivitäten besser am Nachmittag
Das
auszuführen
wäre der ideale Zeitpunkt eigentlich. Haben Sie mir die Frage, wie man sich's einteilen kann?
sind. Ja, aber die Zeiten, wo man eigentlich im Fitnessstudio, weiß ich nicht, Workouts irgendwas hat, ist eh 5 oder 6
Ja,
am
genau.
Abend.
Stimmt, da werden die meisten Sachen angeboten. Ja. Also der erste und wichtigste Tipp, würden Sie sagen, ist, dass man wirklich nach seinem eigenen vorgegebenen Rhythmus lebt, also dieser inneren Uhr, die wir eigentlich haben. Ja.
Ja, aber schon eben auch das regelmäßig
Ja,
dann.
ja, ja, ja. Gibt es noch einen Tipp, den wir so mitgeben können?
Ja, natürlich, es gibt ganz viele Tipps. Zum Beispiel auch apropos Rhythmus, jetzt apropos Sport, sich auf den Schlaf einstellen, vorbereiten. Und da kann man so Daumen mal Pi sagen, 2 bis 4 Stunden, bevor man zu Bett geht, möge man keinen heftigen Sport mehr betrieben haben, weil man ja dann erst recht sich wieder aufputscht, keinen Alkohol mehr getrunken haben, von dem wir gerade vorher geredet haben, und bestmöglich zuletzt gegessen haben.
Ja.
Denn auch die Verdauung spielt eine riesige Rolle, oder Nahrungsaufnahme, Nahrungsverarbeitung, wenn es um Schlaf geht. Also das heißt, ihre Bereiche sind verkettet und verbunden mit dem guten Schlaf.
Ja. Weil wenn ich einfach, also ich sollte eigentlich schauen, dass ich meine Mahlzeiten mit der Familie auch wirklich mit meinem Schlafrhythmus im Einklang bringe. Weil wenn ich jetzt sage, ich gehe um 10 Uhr schlafen und unser Abendessen ist erst um 20 Uhr, dann wird diese Einschlafphase wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren.
Stichwort Reflux zum Beispiel.
Ja.
Merken die jungen Damen nicht, haben ihn aber trotzdem, beziehungsweise die haben keinen Reflux, aber die haben halt.
Aber das merkt man tatsächlich beim
Umschalten.
Essen.
Ja.
Das merke ich auch, ja. Jetzt, wenn ich so ganz aufpasse, dann ist das Einschlafen mit dem Reflux also gar nicht mehr so fein, muss man ganz ehrlich sagen.
So ist es, ja. Genau.
Wie sieht denn so ein Schlafcoaching bei Ihnen aus? Weil es wird jetzt sicher viele Damen geben, die hier zuhören und sich überlegen, naja, sollte ich das nicht einfach einmal machen?
Ja, herzlich willkommen, sich einfach nur melden.
Ja.
Ich freue mich drauf. Ich habe es einerseits in Einzelsitzungen sehr gern, aber auch in Gruppensitzungen sehr gern. Und dann gibt es natürlich auch Schlafcoaching-Seminare in Firmen, Betrieben, Einrichtungen. Und sagen wir mal, bei der Einzelsitzung wäre es so, dass man natürlich da die Gelegenheit hat, ganz individuell zu schauen. Stichwort Personalized Medicine. Was ist denn jetzt eigentlich der Hintergrund? Warum ist es gerade bei mir jetzt so schwierig mit dem Schlaf? Wobei, da ist immer wieder wichtig zu erwähnen, man ist in bester Gesellschaft. 60% der Europäer haben Schlafprobleme, also man ist nicht allein.
Man ist nicht alleine, man muss
man ist nicht allein in der Nacht, wenn man da nicht schlafen kann.
Ja, man kann daran denken, es sind andere auch gerade schlaflos.
Genau, kann man sich ein bisschen trösten. Ja. Und da geht es ganz viel um Aufklärung. Jetzt, wenn Sie mich fragen, was machen wir im Schlafcoaching? Und eben um schauen, wo kann ich selber für mich ansetzen? Wo sind meine Themen beziehungsweise Schwachstellen? Und kann jetzt sein, habe ich bestimmte Ängste oder bin ich sehr unregelmäßig in meinem Leben oder habe ich einfach zu wenig geschaut auf den Schlaf oder habe ich Thema mit dem Essen, habe ich ein Thema mit Hormonen, ganz wichtig für die Damen, Hormone, die sind extrem mächtig.
Ja.
Und die haben einen extremen Einfluss auf den Schlaf und umgekehrt. Ja,
also die Hormone, genau, also das ist immer eine Wechselwirkung. Gell?
Ja. Genau. Oder belastet mich psychisch was? Habe ich was Schlimmes erlebt? Also es gibt so viele Gründe.
Wo man einfach
so
mal hinschaut.
Ja, das wieder Schlafcoaching, apropos als Gestalttherapeutin, sehen wir das so, dass der Vordergrund, das Schlafproblem, sich auf dem Hintergrund der Lebenssituation oder der Biografie einer Person entwickelt hat.
Mhm.
Also das heißt, den Hintergrund versuchen wir schon auch mit zu berücksichtigen, aber natürlich auch im Vordergrund, sodass wir einfach diese verschiedenen Wissensbereiche der Schlafedukation, des Wissens um den Schlaf natürlich auch vermitteln. Ja, was passiert mit mir, wenn wir schlafen und so weiter.
Bieten Sie diese Coachings auch online an? Weil
ja, absolut.
Ich habe im deutschsprachigen Raum gehört und das Wien ist zwar wunderschön, aber ich weiß nicht, ob eine Dame jetzt nach Wien anreist. Das heißt, das Ganze ist auch online möglich. Ich werde das in den Shownotes zu
der
Episode verlinken. Also das heißt, man kann sich melden. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage, die mich auch sehr, sehr interessiert. Und zwar, wann sollte man in ein Schlaflabor gehen? Und was macht man im Schlaflabor? Genau, also schlafen nun, aber was wird denn da genau angeschaut? Man sieht es immer wieder mal im Fernsehen, dass jemand im Schlaflabor liegt.
Also früher ist man ja automatisch ins Schlaflabor gekommen, wenn es um eine Ein- und Durchschlafstörung gegangen ist. Das macht man mehr weniger und weniger, ist auch weniger und weniger notwendig, denn es geht um die Befindlichkeit der Person und da kann man gut behandeln, auch ohne Schlaflaborerhebung. Schlaflabore braucht man bei anderen Schlafstörungen. Ganz allen voran die größte oder zweitgrößte Gruppe von Schlafstörungen, die der atembezogenen Schlafstörungen. Und da drin ist die berühmte obstruktive Schlafapnoe oder auch OSA genannt. Kann man jetzt sagen, naja, das ist nee, die älteren Männer, die ein bisschen dicker sind und einen hohen Blutdruck haben.
Sind noch jünger.
Aber es ist leider so, ab einem gewissen Alter holen da die Damen ganz schön auf. Und auch als Dame kann es einem passieren, dass man eben Atemaussetzer hat. Sprich, man hört zum Atmen auf im Schlaf. Bitte keine Sorge, man erstickt jetzt nicht. Aber wir haben Gott sei Dank, muss man auch sagen, diesen Mechanismus in uns, dass man, wenn man zu wenig Sauerstoff hat, sich aufweckt. Mhm. Jetzt musst du atmen.
Dann habe ich eigentlich immer mehr Aufwachphasen, weil das Gehirn mir zeigt, Hilfe, da stimmt was nicht, du musst jetzt schnell aufwachen, um wieder Luft zu holen, oder?
Das ist genau. Und das führt halt dazu, dass eben weniger Tiefschlaf oder kein Tiefschlaf mehr, weniger REM-Schlaf oder kein REM-Schlaf. Man dauernd aufwacht und man kann sich vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn man sich 35 Mal in der Stunde aus beim Schlaf rausreißen muss, wenn man keine Luft kriegt. Ja. Ja, also und das gehört behandelt von einem Arzt. Und da sehen wir uns jetzt auch vom Schlafcoaching her so, dass wir eine Schnittstelle sind, wo wir beurteilen, versuchen, ob jetzt jemand in ein Schlaflabor muss oder ob es doch eine Durchschlafstörung ist, weil das gibt es leider auch gemischt.
Ja, das ist schlecht, ja. Selber dieses Aufwachen? Also ist das etwas, was mir selber, weil Sie haben gesagt, dass die meisten Aufwachphasen merke ich ja gar nicht, ne? Aber merke ich dieses Luftholen oder ist das etwas, was für mich vollkommen unbemerkt abläuft?
Danke für diese wichtige Frage. Man bemerkt sie nicht. Sondern man denkt sie, naja, ist jetzt so, wenn man älter wird, ist man halt müder und hat man halt weniger Kraft und so. Ne?
Man findet sich damit einfach ab, ne? Und sagt, das ist halt jetzt einfach so.
Genau, kommt gar nicht auf die Idee, das könnte ein Schlafproblem sein, eine Schlafstörung. Ne? Und hoffentlich hat man irgendjemand, der es bemerkt und daneben liegend. Aber es gibt auch Schlafapnoen, wo man gar nicht lautstark atmet. Also das ist eigentlich kein Fehler, wenn man das einfach aufklären lässt. Heutzutage geht das auch schon mit einem sogenannten portablen Gerät, sowas, also das heißt, da kriegt man ein Gerät mit nach Haus und das misst eben die Sauerstoffsättigung und die Atmung und kann atmen, ob da was ist, Schlaflabor gebraucht wird oder eigentlich nichts. Und da so ein Gerät haben wir eben auch, mit dem arbeiten wir auch sehr gerne.
Das ist toll, weil dann kann man ja sein gewohntes Schlafumfeld behalten. Muss nicht, ich glaube, so eine Laborsituation stresst ja vielleicht die Person auch noch einmal, ne? Dass man dann.
Genau. Und ich kann nur sagen, ich meine, immer vorher gedacht, naja, wie soll das und was muss das sein und so weiter. Aber die Menschen, die dann das behandeln lassen, die das haben und behandelt bekommen, bitte, die sagen dann immer, mein Gott, ein völlig anderes Leben hätte ich das nur schon vor 10 Jahren gemacht.
Ja. Und wie behandle ich das dann? Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, das macht eben der Arzt, meistens der Lungenarzt, aber inzwischen auch mehr und mehr HNO-Ärzte. Aber in einem klassischen Schlaflabor wird das natürlich auch untersucht, ob sowas vorliegen mag, weil oft Komorbiditäten vorliegen, also verschiedene Mischungen von verschiedenen Schlafstörungen. Und der Goldstandard ist da das berühmte CPAP-Gerät. Man sagt dazu die Maske oder Atemmaske. Das kann einen schrecken, aber an das kann man sich echt gewöhnen und die werden immer kleiner und immer leiser und immer leichter.
Und wenn ich dann weiß, dass meine Schlafqualität so viel besser wird, dann nehme ich vielleicht diese Maske auch in Kauf. Also die gute Nachricht ist, man kann das therapieren, also man kann
Oh, genau,
zu einem guten Schlaf.
es gibt dann also Zahnschienen, das ist dann, kann man sich sowieso sehr leicht angewöhnen. Also es gibt schon verschiedene Arten der Behandlung. Manche, wenn sie es nur am Rücken liegend haben, muss man schauen, dass man nicht am Rücken liegt, wenn man
Hatte die
schläft.
Schlafposition verändert.
Auch, ja, also positionsbezogene Schlafapnoe, es gibt so alles, ja. Also das Anschauen lohnt sich wirklich. Anschauen lassen, Entschuldigung.
Liebe Frau Dr. Holzinger, zum Abschluss, gibt es noch etwas in Ihrem Forschungsgebiet, wo Sie sagen, das möchten Sie noch hier gerne loswerden? Eine letzte
Ganz
Message.
viel, es gibt ganz viele
Ihre
Tröpfchen.
Lieblingsmessage vielleicht an die
Tröpfchen auf den heißen Stein der
Zukunft.
Schlafforschung und Traumforschung. Aber es gibt so ein Thema, ja, wir haben also mehrere Themen, die wir gerne untersuchen wollen. Eins ist, dass wir ja auch oder ich sehr gerne Tiefenentspannung anbiete zur Behandlung von Schlafproblemen oder eben gerade dann, wenn in der Nacht aufgewacht bin, nicht einschlafen kann. Denn die Tiefenentspannung gibt es ein paar Studien, ist verbunden mit ähnlichem Gehirnstrombild wie der Schlaf selbst auch. Das zu untersuchen, ob das wirklich so den Schlaf, ja, der Schlaf kann man nicht ersetzen, aber sag mal bestmöglich ersetzt. Und warum das so ist, ja, das würde ich sehr gerne noch anschauen.
Ja, das klingt sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Idee und für Ihre Einladung und ja, wünsche gutes Schlafen und vor allem schönes Träumen natürlich.
Dankeschön. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporting Summer Vibes.